ich bin gerade von der Arbeit gekommen, ich weiß noch gar nicht, was mich erwartet, ich lasse es auf mich zukommen.
Ich bin total offen, ich erwarte viele Trainer und gute Kontakte.
Ich erwarte einen spannenden Abend mit interessanten Gästen, einen interessanten Vortrag und aktives Netzwerken.
Ich lasse mich überraschen.
Lassen Sie sich auch überraschen von der 12. Folge Pod4U, dem Podcast der Gabal-Regionalgruppe Berlin-Brandenburg. Wir möchten Ihnen mit dem Pod4U einen Eindruck der Gabal-Abende in Berlin geben und natürlich einen Impuls für Ihre Arbeit. Die dabei waren, laden wir ein zum Wiederhören und allen möchten wir Lust auf die nächste Veranstaltung machen. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Durch eine bessere Positionierung höhere Honorare durchsetzen. Das war unser Thema am 4. Juni und wie immer konnten wir das in der Stratum-Lounge in Berlin-Friedrichshain angehen. Unser Gast war der Verkaufstrainer Oliver Schumacher. Als Verkaufstrainer ist er seit 2009 unterwegs und seit 2015 positioniert er sich mit dem Slogan »Ehrlich verkauft«. Was ihn zu dieser Spitzenpositionierung gebracht hat und was sie ihm bringt, erzählte er uns am Gabalabend. Seine Rede war gespickt mit anschaulichen Beispielen und vielen Tipps für erfolgreiches Verkaufen. Doch hören Sie selbst. Oliver Schumacher.
Also, ich bin heute nicht hier, um mich wohlzufühlen, sondern die Idee ist, dass, wenn ihr nachher geht, sagen könnt, jo, der Abend hat mich weitergebracht. Darum vielleicht mal kurz zu mir. Wie bin ich überhaupt in die Selbstständigkeit gekommen? Ich selber war 10 Jahre lang erfolgreich im Verkaufsaußendienst. Ich habe damals Haarkosmetik an Friseure verkauft. War eine sehr schöne Zeit. Mein Job war es in einem Bezirk. Es war Region Ostfriesland, Emsland und Grafschaft. Das ist in der niederländischen Grenze. Jeden Tag zwischen 14 und 18 Friseursalons zu besuchen und das aufzuschreiben, was sie eh brauchen, aber auch mit Zusatzangeboten den Auftrag ein bisschen größer zu ziehen. Weil wenn ich immer nur das aufgeschrieben hätte, was der Friseur eh auf seinem Zettel hat, dann wäre ich als Verkäufer gar nicht nötig gewesen, dann hätte das auch im Callcenter machen können, um da einfach nur Aufträge einzusammeln. Also war es da meine Aufgabe gewesen, eine gute Kundenbindung zu erzeugen, weil ich bin alle 3 Wochen dort gewesen. Und das Spannende war, unsere Produkte gab es über einen Mehrkanalvertrieb. Das bedeutet, mal angenommen, du wärst Friseurin und kommst aus irgendwelchen Gründen mit mir nicht klar, kann ja sein, findest aber die Produkte von der Vella, für die ich gearbeitet habe, toll, hättest du auch die Möglichkeit gehabt, zu fast den gleichen Preisen auch beim Großhandel solche Produkte zu kaufen. Und deswegen waren interessanterweise damals nicht Schwarzkopf, Goldwell oder L'Oreal meine größten Mitbewerber, sondern der Großhändler. Und darum war es für mich extrem wichtig, um eine gute Kundenbindung zu erzeugen, dass ich extrem sauber gearbeitet habe. Weil sobald sich ein Kunde betrogen fühlt in der heutigen Zeit, sucht er ja nicht unbedingt das Gespräch und sagt, Mensch, du, ich habe da was nicht ganz verstanden oder finde da was komisch, sondern man geht ja heutzutage extrem schnell und sagt, es gibt ja viele Möglichkeiten, Produkte zu kaufen. Und das war eine sehr schöne Zeit und dann hatten wir plötzlich ein Problem. Wir wurden aufgekauft von Procter & Gamble und dann fehlte mir etwas, nämlich so das Leuchten in den Augen. Also hättet ihr mich früher getroffen und hättet gesagt, hey, was machst du denn? Hätte ich gesagt, ich bin Vellana. Und wenn man dieses Leuchten nicht mehr in den Augen hat von seinen Produkten, die man verkauft oder anbietet, sondern dann so sagt, ja, ich habe Vella-Produkte, dann ist das nicht unbedingt sexy. Dann denkt nicht unbedingt ein Kunde, ich begehe einen Fehler, wenn ich jetzt nichts von dem kaufe, sondern dann denkt eher so ein Kunde, naja, noch so ein Kasper, der mir da irgendwie was verkaufen will. Es gibt diesen harten Spruch, Kunden kaufen nur von Gewinnern und ich glaube, das ist leider so. Ein Kunden ist an der Regel egal, ob es um Scheiße geht. Ein Kunde will gute Gefühle haben, der will Spaß haben, der will Zuversicht haben. Dem ist es scheißegal, was bei uns gerade passiert ist. Ich glaube, wir alle sind da hochgradig egoistisch. Mal angenommen, wir würden heute Abend ins Theater gehen und dann kommt dann da der Hauptdarsteller auf die Bühne gelaufen und hat gesagt, hey Leute, ich habe einen schlechten Tag, meine Lieblingskatze ist gestorben. Da hätten wir alle leider wahrscheinlich so gesagt, oh, aber wir haben ein Ticket gekauft für 30 Euro, nun leiste mal. Klingt hart, aber so ist das aus meiner Sicht. Und darum, glaube ich, sind wir leider manchmal auch so ein bisschen Schauspieler. Weil wir müssen ja immer tun, alles ist gut. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiges Thema. Welchen Anschein geben wir eigentlich auch, wenn wir verkaufen, wenn wir anbieten, wenn wir spontan ans Telefon gehen? Stichwort Macht des ersten Eindrucks. Ich sollte eigentlich interner Trainer werden bei der Vella, aber weil wir eben aufgekauft worden sind von den Proktoiden, wusste dann plötzlich keiner mehr etwas davon. Und dann bin ich dann 2009 in die Selbstständigkeit gegangen. Und ich dachte damals, naja, verkaufen ist eine coole Sache. Jeder muss mehr verkaufen wollen, jeder will höhere Umsätze. Und dann war ich so selbstständig, so als Verkaufstrainer, und da hatte ich plötzlich ein Riesenproblem gehabt. Es ist ein Unterschied, ob man für so einen Milliardenkonzern durch die Welt läuft oder ob man plötzlich so eine One-Man-Show ist, nahezu nackig. Keine Referenzen, kein geiles Marketing-Team hinterein, kein Verkaufsbezirk, der schon aufbereitet ist, wo man so sinngemäß sagt, hey, ich bin jetzt der Nachfolger, sondern wo man selber neu aufreißen muss. Das ist schon sehr doof. Und ich war, weil ich viel Zeit hatte, weil es hat ja keiner auf mich gewartet. Also das war ganz komisch. Also ich wusste früher als Velana ganz genau, so und so viele Umsätze werden von dir erwartet. Du bist morgen bei den und den Kunden. Hättet ihr mich gefragt, Oliver, wo bist du morgen um 2:30? Hätte ich sagen können, ja, da bin ich in Bad Bentheim bei XY. Aber als ich dann in der Selbstständigkeit war, war es eigentlich scheißegal, ob ich morgens aufstehe um 8 oder um 11. Es wartet ja eh keiner. Und ich war auch niemandem Rechenschaft schuldig. Wir hatten damals in diesem Konzern immer so ein Ranking. In unserem Team, wir waren 14 Leute gewesen. Rot markiert die, die unterm Schnitt waren. Grün markiert die, weit vorne waren. Und manchmal auch mit wohlwollenden Kommentaren. So sinngemäß, wann fährst du mal raus? Ja, leider. Es gab manchmal auch Druck. Damit kamen manche gar nicht klar. Und mir hat es Spaß gemacht. Ich war damals mit 25, Ende 20. Ich fand das cool, diesen Wettkampf. Damit können aber manche gar nicht leben. Diesen Drill, den wir da hatten. Aber ich fand es toll, es hat mich sehr geformt. Aber als ich dann aus diesem Drill raus war und ich keinem Chef mehr Rechenschaft schuldig war, sondern nur noch mir, fing ich an, mir meine Welt schön zu reden. Naja, Oliver, nun erhol dich erstmal von diesen ganzen harten Arbeit. Aber irgendwann, denke ich, brauche ich ja auch mal Kunden. Und dann hatte ich so diese Idee gehabt, Testtrainings, Probetrainings anzubieten. Also ich so in Lingen, habe ich gedacht, ich buche ein Hotel in Osnabrück, das Advena Hotel. Man muss ja auch mal groß denken, beim Advena Hotel direkt am Bahnhof, können Züge kommen, Busse kommen. Und dann habe ich dann so angerufen bei den ersten Firmen und ich merkte plötzlich, wie ich mich damit schwer tat. Weil ich mich irgendwie so, ja, doof fühlte. Jetzt muss ich da anrufen, das ging nicht so von der Hand. Also war da früher im Friseursalon, hey, jetzt gehe ich da rein. Aber so plötzlich so als Verkaufstrainer mit nichts. Ja, und dann habe ich da beim Autohaus angerufen. Ja, hallo, ich bin Oliver Schumacher, wollte Sie einladen zum gratis Probetraining in Osnabrück. Kommen Sie doch gerne mal vorbei. Und dann fragte der mich, Herr Schumacher, was haben Sie denn vorher verkauft? Und ich, Haarkosmetik an Friseure. Und dann sagt der Autohändler zu mir, Herr Schumacher, was soll ich denn von Ihnen lernen? Und ich sagte, wissen Sie, das frage ich mich gerade auch. Das war sehr blöd, das Ganze überhaupt. Und dann bin ich irgendwann zu so einem Kopfdoktor gegangen, Neudeutsch Coach. Und ich sagte dann zu dem Coach, du, ich habe ein Problem. Ich bin Verkaufstrainer, kann aber nicht verkaufen. Und er sagte, du hast wirklich ein Problem. Ich sagte, ja, ich weiß, aber was machen wir? Und da hat er mir was sehr Wichtiges mitgegeben, was ich euch heute Abend auch unbedingt mitgeben will. Weil ich persönlich bin leider einer, der sehr unter diesem Glaubenssatz groß geworden ist, was denken die anderen? Also wenn jetzt 100 Teilnehmer mir einen Feedbackbogen geben, also nachdem sie dann mal so Lehrer gespielt haben und mich bewerten, und von den 100 Teilnehmern geben mir 97 eine 1 oder eine 2, aber 3 mir eine 5, an wen denke ich dann, wenn ich nach Hause fahre? An die 3 Kasper, die mir die 5 geben. Statt zu sagen, hey, ich habe 97% glücklich gemacht, denke ich an 3, aus meiner Sicht jetzt mal ein bisschen böse gesagt, aber Idioten, die vielleicht geschickt worden sind, die selber keinen Bock hatten, die einfach vielleicht, warum auch immer, mir eine 5 gegeben haben. Und das ist eigentlich das Verrückte. Und ich habe so das Gefühl, weil ich jetzt auch schon seit 10 Jahren Verkaufstrainer bin, es gibt extrem viele Leute, die haben extrem gute Angebote, aber die sind manchmal zu schüchtern, zu defensiv, die trauen sich manchmal nicht. Und dann gibt es Mitbewerber, die sind nachweislich schlechter, aber die haben ja so diese Haltung, nach mir die Sinnflut, und die machen. Und wir gehen da manchmal so ein bisschen mit unserem Talent unter und denken, mein Gott, wie kann das denn schon sein? Der Kunde hat jetzt von dem gekauft, aber ist es doch wirklich so? Also nicht, es ist wirklich so, der ist schlechter. Aber der hat einen höheren Preis gekriegt, der hat was auch immer, aber der hat einen Auftrag. Und wir stehen wieder da ohne Auftrag. Und das macht einen doch krank im Kopf. Und so habe ich dann diesen Coach gefragt, so, was mache ich denn jetzt? Und der hat was ganz was Wichtiges zu mir gesagt, das möchte ich euch auch unbedingt mitgeben, speziell für diejenigen, die vielleicht auch manchmal eher so dieses Negative mitnehmen. Mal angenommen, ich würde dich anrufen und dich einladen zu diesem Probetraining, so ein bisschen mit Nutzen, mit Botschaft und sowas, wie man das eben sagen könnte. Und du sagst nein. dann gibt es viele Gründe, warum du Nein sagst. Vielleicht, weil du dafür wirklich keine Zeit hast. Vielleicht, weil du gerade ganz andere Probleme hast, weil es gibt so viele Gründe, Nein zu sagen. Aber man nimmt das Nein sofort, oh, der mag mich nicht, der will mich nicht, oh, ist das doof. Und der Trainer hat zu mir dann, der Coach hat dann zu mir gesagt, pass mal auf, Oliver, dieses, wenn er dann Nein sagt, das darfst du nicht so an dich heranlassen. Das ist so ein unnötiger Automatismus. Wenn ich dich einlade, so sinngemäß, komm doch mal vorbei und du sagst Nein. Ich sage, okay, lass es mich nochmal anders sagen, es geht da und darum. Und du sagst wieder Nein. Dann sage ich, okay, Guido, danke schön, alles Gute, lege auf, wichtig, erst auflegen. Und dann Pech gehabt, Guido, dann du eben nicht. Und ruf den Nächsten an. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir im inneren Dialog eine Ablehnung, die durchaus auch natürlich sein kann, nicht immer zu unser eigen machen. Weil diese Angst vor Ablehnung sorgt auch häufig dafür, dass wir uns nicht trauen, mal klar für etwas zu stehen. Stichwort Positionierung. Oder auch mal klar, sehr gute Preise zu verlangen, weil wir manchmal dann zu schnell kuscheln und vielleicht dann einen möglichen Konflikt ausweichen wollen, weil wir dann sagen, naja, ich biete mal lieber nur ein Durchschnittshonorar an, dann muss ich mich vielleicht dafür nicht ganz so rechtfertigen. Das hat extrem viel mit Selbstwert zu tun und ich glaube, das ist eigentlich unsere Lebensaufgabe, immer wieder zu überlegen, was kann ich tun, um mutiger zu sein. Das ist eigentlich ein steiniger Weg teilweise und auch manchmal sehr ernüchternd, aber ich glaube, das ist eigentlich auch, vielleicht manchmal sogar so eine Art Selbstständigkeit, auch so ein bisschen Eigentherapie, einfach immer mal wieder was Neues ausprobieren. Und ja gut, dann ging es los. Ich hatte dann so ein bisschen mehr Mut gehabt, auch bei der Akquise, aber trotzdem hatte ich extrem viele Mechanismen zu Beginn meiner Selbstständigkeit, um mich vor Trainings, vor Vorträgen zu drücken. Ich meinte plötzlich, Mensch Oliver, du kannst doch so noch gar nicht auf die Welt zugelassen werden. Du hast doch noch gar nicht richtig studiert. Also studierte ich, ich bin ja 2009 angefangen mit meiner Selbstständigkeit, berufsbegleitend in Regensburg 2 Jahre lang Sprechwissenschaften. Bin jetzt MA, Master of Speech Communication and Rhetoric, zu Deutsch Sprechwissenschaftler. Hat mich 2 Jahre lang abgehalten von der Akquise, vom Erfolg. Wisst ihr, während die anderen Kollegen, die vielleicht gar nicht so gut waren wie ich, sagten noch mit die Sinnflut, ich verkaufe oder ey, ich bin gut, ich mach's, meinte ich, ich muss ja erstmal studieren. Damit dann die Personalleiterin sagt, wow, endlich mal einer, der Sprechwissenschaften studiert hat, hatten wir ja noch nie. Sie müssen ja ein toller Trainer sein. Und das passiert leider so oft. Mir zumindest ganz häufig. Und dann dachte ich, ja, Moment mal, du bist ja auch noch nicht gut genug, du musst ja erstmal ein Buch schreiben. Da kann man so viel Zeit verdütteln, ein Buch zu schreiben. Da sitzt man viele Stunden vorm Computer. Man muss dann auch nicht mit fremden Menschen reden. Man hört auch nicht so oft Nein. Man kann sich vorm Computer setzen, wenn man möchte, morgens um 5 oder abends um 21 Uhr und man schreibt. Mein erstes Buch kam raus mit dem Titel, was viele Verkäufer nicht zu fragen wagen. Diesen Titel habe ich von Dr. Sommer. Bravo. Sex, was viele nicht zu fragen wagen. Und so ist es eben auch mit Verkäufern. Die haben auch Tabuthemen. Also hätte ich damals in meiner aktiven Verkaufsaußendienstzeit zu meinem Chef gesagt, Chef, wir können nicht jedes Jahr den Preis erhöhen, ich traue mich nicht, die Preisliste zu überreichen, hätte mein Chef gesagt, Schumacher, sind Sie wahnsinnig? Sie sind Verkäufer, stellen Sie es nicht so an, raus, die müssen verteilt werden. Also man hat als Mitarbeiter auch manchmal so, wo man sagt, traue ich mich nicht. Oder der Verkauf ist ja letztlich dazu da, um das Lager zu räumen. Ja, also wir müssen es ja irgendwie in die Welt bringen. Und es gibt leider manchmal auch Produkte, wo man sich vielleicht fragt, wie stark ist jetzt wirklich der Mehrwert für den Kunden? Und als angestellter Verkäufer ist man gesetzlich dazu verpflichtet, als angestellter Verkäufer das zu verkaufen. Also ich habe auch auf meinem YouTube-Kanal ein Interview geführt mit einer Arbeitsrechtlerin. Ich habe gesagt, wissen Sie, ich bin schon so oft auf Vermögensberater und Geldanlageberater reingefallen. Wenn die wissen, dass die Anlage scheiße ist, müssen die verkaufen? Und sie sagte, ja, wenn es Angestellte sind, müssen die es. Arbeitsrechtlich dran gebunden. Und das muss man einfach mal so ein bisschen berücksichtigen. Und jedenfalls für mich war das dann so, dann habe ich dann so mein Buch geschrieben, was viele Verkäufer nicht zu fragen wagen, so mit jeweils 10 Antworten zu 10 typischen Fragen. Wie verkaufe ich neue Produkte? Was mache ich, wenn mir meine besten Kunden weglaufen? So Tabufragen. Und dann war das so erschienen und dann dachte ich, wow, der Springer Gabler Verlag hat mein erstes Buch geschrieben. Und ich dachte, da setze ich mal ans Telefon. Mal gucken, wer dich anruft. Ich betone nochmal, mal gucken, wer dich anruft. Ich weiß nicht genau warum, aber manchmal, glaube ich, tickt man ganz komisch. Man denkt manchmal, wenn man so irgendwie was macht, dann rennt die Welt auf einen zu. Das passiert überhaupt nicht. Also mein Buch kam raus, ich dachte Springer Gabler, wow, erstes Buch, geiler Titel. Keine Sau rief mich deswegen an. Und dann kam so ein Trainerkollege und ich sagte zu ihm, du Carsten, ich habe mein erstes Buch geschrieben. Und er dann, oh, Eigenverlag. Hä? Ich sage, nein, hat Springer Gabler verlegt. Naja, ein Buch schreiben kann ja jeder. Gut, mittlerweile habe ich 6 Bücher geschrieben. Aber was ich damit sagen will, ist, manchmal sucht man wieder Fluchtmechanismen vor dem Tun. Weil ich sage ganz ehrlich, ob ich hier stehe und 6 Bücher geschrieben habe oder 1, was ändert das an diesem Vortrag, außer dass ich eine verrückte Geschichte habe, an meiner Kompetenz an sich. Was ich also sagen will ist, passt auf, macht ihr etwas, was nett ist, was euch vielleicht eher davon abhält, das Notwendige zu tun? So Alibi-Veranstaltung? Mein Leben ist voller Alibi-Veranstaltung. Wirkt für viele nicht, die so auf meine Webseite gehen, aber ich gebe es ihm ganz offen zu, ne? Aber man muss sich wirklich fragen, bringt mich das, was ich gerade tue, wirklich weiter? Und dann bin ich im Jahr 2015, also im Jahr 6 meiner Selbstständigkeit, es war also so, ich war am Anfang extrem breit aufgestellt als Verkaufstrainer. Also egal, wer mich angerufen hätte, ich hätte es mit jedem gemacht. Ist aber nicht so gut für die Positionierung, weil jemand, der alles macht, kann ja auch nicht wirklich gut sein. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, sich wirklich zu trauen. Und das war so, weil damals mein Selbstwert noch sehr im Arsch war, habe ich mich nicht getraut, konkret auch mal zu Leuten Nein zu sagen. Und dann war ich in Amerika gewesen, in so einer Schauspielschule, und dann sagte da vorne so die Regisseurin, die hat die ganze Zeit auf Englisch mit uns gesprochen, mein Englisch ist nicht so gut, What is your need? Ich sag, wah. What is your need? Sagte sie immer wieder. Und mein Nachbar dann, Oliver, was ist dein Bedürfnis? Was ist dein Wunsch? Was ist dein echter Wille? So im tiefen Herzen, wonach sehnst du dich? Aha, das heißt also, what is your need? Ich sag, ja, da muss ich mal drüber denken. Und dann fiel mir ein, was ist mir so wichtig im Verkauf? Ich bin schon so oft verarscht worden von Verkäufern. So oft. Von einem Banker von Merckfink und Co., der mir Alpha-Patent von 2 verkaufte mit den gesegneten Worten, Herr Schumacher, wir haben eine geprüfte Anlage. Ja, was denn wohl auch sonst? Natürlich, sie war geprüft, er war sicher, wenn ich Geld verliere, er ist dafür nicht haftbar. Also ich habe 5-stelligen Betrag verloren. Mir hätte es also gefallen, hätte er mich ehrlich beraten und hätte gesagt, Herr Schumacher, wenn Sie das Geld anlegen, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie es verlieren, liegt, ist sehr hoch. Und im Kleingedruckten steht das auch irgendwo. Wir ziehen uns voll aus der Verantwortung raus. Wir wollen hier nur schnell Geld verdienen mit Ihnen. An sich hätte es ruhig so frei sagen können. So, willst du dieses große Los jetzt kaufen, ja oder nein? Dann hätte ich vielleicht gesagt, ja okay, ich riskiere es. Schwarz oder rot, ich setze. Aber einfach so zu sagen, ja, Schumacher, wir haben hier eine geprüfte Anlage, Hochrechnung 15% im Jahr und bla bla blub. Und hier noch Statistik und da noch Statistik, das ist asoziales Verkaufen für mich. Oder einer durch Zufall Versicherungsbranche. Das ist ja so komisch, wenn sich plötzlich so Schulfreunde an einen erinnern. Und dann so, Oliver, kann ich mal deine Versicherung überprüfen? Ich sage, gerne doch, Stefan, komm vorbei. Und dann, die sind ja ein bisschen frustriert, wenn man nicht so den Ordner hat. Nicht? Den sollte man ja am liebsten machen. Aber gut, dann, und dann sagt er so, ja, Oliver, ich guck mir das da mal an. Und dann, ja, hat er sich das angeguckt, kam also 2 Wochen später wieder und sagte, Oliver, ich habe hier eine Möglichkeit, dass du 60 € sparst bei deiner Versicherung. Willst du 60 € sparen? Und ich dachte, ja, warum denn nicht, wenn du meinst, und hatte eine neue Versicherung. Einige Monate später kam die Nagelprobe, und zwar bei uns in Lingen ist ein Kino. Da wird immer gratis Tatort gezeigt, wenn Erstausstrahlung ist. Da bin ich hingegangen, abends so 19.30 Uhr, ging 22.30 Uhr wieder zurück zum Auto, und das erste Mal in meinem Leben, hier in Berlin ist es vielleicht etwas anders, aber in Lingen ist es schon was Seltenes, wenn das Auto aufgebrochen wird. Mein Auto war aufgebrochen und ja, dann stand ich dann da so. Dann habe ich bei der Polizei angerufen, die sagt, naja, können Sie denn noch fahren? Ja, wieso? Ja, dann fahren Sie mal mit dem Auto zu uns hin. Die hat dann so ein bisschen geguckt und hat dann so einen Bericht ausgefüllt und ich habe das dann zu der Versicherung hingeschickt und bekam dann 3 Tage später einen Briefumschlag. Und ich dachte, juhu, da ist schon der Scheck drin, weil hinten lag ja eine Jacke und sowas, das war ja alles wirklich weg. Und dann stand dann drin in diesem Schreiben, sehr geehrter Herr Schumacher, laut Polizeibericht konnte nicht genau festgestellt werden, wann das Auto aufgebrochen wurde. Da Sie eine Nachtzeitklausel unterschrieben haben, das bedeutet, Sie haben keinen Schutz zwischen 22 Uhr und 6 Uhr, Gehen wir davon aus, dass der Tatzeitpunkt nach 22 Uhr geschah. Folgerichtig werden wir Ihnen den Schaden nicht erstatten. Hätte mich damals der gute Stefan gefragt, Oliver, was glaubst du, wann kommt das Böse, tags oder nachts? Da hätte ich gesagt, du, ich glaube in der Nacht. Und dann hätte er sagen können, Oliver, pass mal auf, da hat dir jemand eine schlechte Versicherung verkauft. Du hast dafür gar keinen Schutz. Willst du Schutz? Ich sag ja unbedingt. Du, 180 Euro mehr und du kannst ruhig schlafen. Willst du? Ja, klar. Aber weil es viele Verkäufer gibt, die einfach nur an das Geld des Kunden denken, statt an die beste Lösung, kommen viele um die Ecke und sagen, willst du Geld sparen? Und das finde ich manchmal falsch in gewissen Situationen. Und das war eben so mein Bedürfnis Ehrlichkeit. Ich wünsche mir einfach ehrliche Beratung. Und das ist meine Positionierung, Ehrlichkeit verkauft. Seitdem ich mit Ehrlichkeit verkauft positioniert bin, bekomme ich keine Anfragen mehr von Banken. Ich weiß nicht warum, aber ich bekomme keine Anfragen mehr von Banken. Und das ist auch gut. Es gibt viele Firmen, die sagen, Herr Schumacher, wir finden Ihre Positionierung gut. Uns ist eine langfristige Kundenbindung wichtig. Und solche Leute mag ich auch. Weil ein Verkäufer hat eine hohe Verantwortung. Im Zweifelsfalle kann ein Verkäufer uns wirklich, wenn er wirklich sehr geschult ist und das sehr geschickt macht und gewisse Einschleimtechniken beherrscht, und die nehmen wir manchmal unbewusst nicht wahr. Da können wir noch so viele Bücher, aber irgendwann sind wir davon nicht frei. Also wenn uns jemand manipulieren wirklich will und der hat es wirklich gelernt, und manchmal will man ja wirklich das Gute glauben, dann unterschreiben wir, dann machen wir das. Und ich finde, wir Verkäufer haben eine Verantwortung für das, was wir verkaufen, aber auch für das, was wir nicht verkaufen. Und dieses Ehrlichkeit verkauft, habe ich dann einen Fehler zuerst gemacht und ich habe Trainerkollegen gefragt. Es ist, glaube ich, ein großer Fehler, den wir so oft machen, dass wir gucken, was meinen denn Kollegen? Was unsere Kollegen meinen, ist scheißegal. Wichtig ist, was meint unser Kunde. Aber die ersten Kollegen sagten dann so zu mir, Oliver, wenn du mit Ehrlichkeit verkauft dich positionierst, du, da wird dich kein Vertriebsleiter mehr buchen. Ich sage, wieso das denn nicht? Ja, dann denkt doch der Vertriebsleiter, du drehst seine Mitarbeiter so lange, dass sie sagen, wissen Sie, eigentlich dürfen sie gar nicht kaufen, weil es sind ja so viele Nachteile. So haben das manche meiner Trainerkollegen gemeint. Und ich dachte, naja, gut, Trainerkollegen, die mich gefragt habe, verdienen auch nicht unbedingt viel mehr. Also woher sollen sie es denn wissen? Also habe ich dann Ehrlichkeit verkauft seit 2016. Und damit fahre ich recht gut, dass ich für was stehe. Und das ist das Spannende, wofür steht ihr mit eurem Unternehmen, wenn ich jetzt angenommen auf eure Webseite gehe? So als Fotograf beispielsweise, hier sind ja ein paar Fotografen in der Runde drin. Wenn ich auf deine Webseite gehe, habe ich sofort das Gefühl, dass du, im Bereich Hochzeiten bist du ja unterwegs, ja genau, habe ich sofort das Gefühl als Laie, der nicht vorbelastet ist, der noch nichts von dir gehört hat, dass ich denke, wow, der hat Ahnung von Hochzeiten. Habe ich das sofort, wenn ich auf deine Webseite gehe oder spätestens nach 3 Sekunden? Oder denke ich, naja, ein Fotograf wie viele andere auch. Und das ist so entscheidend, diese Macht des ersten Eindrucks, wovor wir uns alle nicht wehren können. Wir haben heute 33 Grad. Das ist mein erster Vortrag, den ich heute so in so einem lockeren T-Shirt gebe. Normalerweise habe ich immer, wie auf meinem YouTube-Kanal, auch immer ein blaues Hemd an. Aber ich dachte, heute Abend mal nicht. Aber trotzdem, wir denken alle in Schubladen. Stellt euch einfach mal vor, die Brigitte hätte mich angekündigt. Also ich wäre hier nicht im Raum drin. Und die Brigitte hätte gesagt, ja, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass der Verkaufstrainer Oliver Schumacher hier ist und heute einen schönen Vortrag hält. Bitte begrüßt mit einem kräftigen Applaus Oliver Schumacher. Und ich komme dann hier in diesen Raum rein und zwar mit dieser Körperhaltung, dass ich also mit dem Gesicht nach unten gucke. Was würdet ihr sofort denken, wenn ihr mich vorher noch nicht gesehen habt? Was würdest du dann sofort denken? Ein bisschen komisch, oder? Also im Zweifelsfalle sofort die negative Schublade auf, einverstanden? Jetzt aber eine andere Vorstellung. Die Brigitte kündigt mich an. Meine Damen und Herren, heute Abend freue ich mich, dass der Oliver Schumacher ja einen Vortrag halten möchte. Wisst ihr was? Ich hatte einen kleinen Schrecken gekriegt. Der Oliver, der rief mich gestern Abend an und sagte, er hat einen Unfall gehabt. Ihm ist hinten einer raufgedonnert mit einem Auto. Aber ich freue mich, dass er trotzdem zu seinem Wort steht und heute Abend trotz heftigster Nackenschmerzen einen Vortrag halten wird. Bitte begrüßt mit einem kräftigen Applaus Oliver Schumacher. Und ich gehe mir dann mit diesem gesenkten Haupt hier rein. Alleine durch diese Information, scheiße, der hat ja gerade einen Unfall gehabt. Wahnsinn, da kommt er hier trotzdem und macht den Vortrag, hättet ihr mich, glaube ich, tendenziell eher in eine positive Schublade gesteckt. Aber welche Vorinformation hat der Mensch, der auf deine Webseite geht? Welche Infoinformationen habe ich, wenn ich dich zum ersten Mal anrufe und du klingst aus irgendwelchen Gründen gehetzt am Telefon? Dann geht doch sofort die Vorurteilsschublade auf, weil wir sind als Menschen aus meiner Sicht gar nicht so intelligent, wie wir immer alle tun. Wir, auch ich, ja, ganz wichtig. Dann geht sofort diese Schublade auf, na, was das wohl ist. Und wenn diese Schublade, na, was das wohl ist, aufgeht, dann gibt es in der Regel auch sofort so, na ja, ist wohl eher durchschnittlich, na ja, kann ja auch da nicht so teuer sein, na ja. Und automatisch sind wir dann ein bisschen blöd im Kopf des Kunden positioniert. Das geht manchmal mit solchen blöden Kleinigkeiten. Also aus meiner Sicht, fragt euch wirklich und fragt auch unbedingt Kunden und am besten auch Menschen, die kritisch sind, die aus eurer Kundenschicht kommen, wenn die eure Visitenkarte in der Hand halten, wenn die auf eure Webseite gehen, wenn die sich die Ergebnisse eurer Arbeit angucken. Du, was findest du denn daran? Wie findest du das? Was hältst du davon? Fragt Kunden. Ich selber habe am meisten gelernt durch kritische Seminarteilnehmer. Ich habe am meisten gelernt durch kritische Auftraggeber. Ich habe am meisten gelernt durch Arschlöcher. Auch wenn das die Leute waren, die mir monatelang teilweise Bauchschmerzen bereitet haben, aber durch die, die konstruktiv waren. Ich denke jetzt nicht an die 3 von den 97, die mir nur eine 5 gegeben haben, aber nicht geschrieben haben, warum sie mir eine 5 geben. Es ist ja ein Unterschied, ob man jetzt eine 5 gibt, eine Zensur und den Bewerteten alleine dastehen lässt, oder ob man die begründet, nicht rechtfertigt, einfach erklärt. Für mich persönlich ist es beispielsweise extrem anspruchsvoll zuzuhören, wenn ein Referent M sagt. Ja, also es ist ja ganz wichtig, nein, also das ist ganz schlimm. Oder im Radio, also man muss ja nicht unbedingt anscheinend sprechen können, um ein Moderator sein zu dürfen im Radio. Da gibt es ja manche, die haben so eine Schnappatmung. So, nicht so. Da hört man so dieses tiefe Atmen. Ich kann das nicht. Für mich, ich bin da irgendwie so getriggert. Das tut mir so ein bisschen weh. Ich muss dann umschalten. Das ist für mich kein Hörgenuss. Aber es gibt ganz viele Leute, die haben keine Atemtechnik gelernt, aber dürfen trotzdem mit dem Zuhörer reden. Und dann atmen die so komisch. Ja, und dann, wie sehen Sie das? Also ganz komisch. Aber das sind so Kleinigkeiten. Aber wenn man das dem mal sagen würde, würde es ihm vielleicht helfen. Das Interessante ist nur, will er diese Hilfe haben, weil nicht alles, was man gut meint, kommt ja gut an. Und ich bin leider von der Persönlichkeit auch her so einer, ich gucke schon extrem, wer sagt es mir. Ich denke da leider extrem in ein Raster, dass ich bei manchen Kritik akzeptiere, voll akzeptiere, weil ich so sage, ja, du hast ja für mich so ein bisschen Gottstatus. Dann nehme ich das sehr ernst. Aber wenn ich manchmal so leider, ich bin ja auch ein Mensch mit vielen Schubladen, so gleicher Rang oder niedriger Rang, was das jetzt auch mal sein mag, das ist ja, naja, lass den mal reden. Irgendwie blöde. Aber trotzdem, man muss aus meiner Sicht tatsächlich überlegen, was will der Kunde? Und ich glaube, ein Kunde, der möchte ein super Ergebnis haben vom Fotografen. Und ich glaube, ein Fotografen, es ist letztlich ganz egal, ob die Hochzeitssession 1.800 Euro kostet oder 2.500. Wenn die Fotos endgeil sind, ist es egal. Vielleicht sollte man das einfach mal so sehen. Und ich möchte jetzt einfach mal eine Idee geben zum Thema Preise nennen. Wenn man so Bücher liest zum Thema Verkaufen oder auch viele meiner Kollegen, die Verkaufstrainerkollegen und auch viele ältere Verkäufer, sagen ganz häufig, der Preis, der muss immer ganz zum Schluss genannt werden. Ich mache mal jetzt hier so einen Zeitstrahl. Also das hier soll jetzt hier so dieser Zeitstrahl sein. Das ist also jetzt das Verkaufsgespräch. Und jetzt schreiben wir hier links mal hin Produkt, was das auch immer für ein Produkt ist. Vielleicht ein Beispiel dazu. Ich habe mal bei einem Fensterbauer trainiert. Fenster können ja teilweise wirklich richtig Geld kosten. Und da sagte dann ein Teilnehmer zu mir, du Oliver, immer wenn ich den Abschluss machen will, dann wird mir so warm. Ich sage, wieso, weil du dich auf diesen geilen Auftrag dann freust? Nein, Oliver, weil ich dann mit der jungen Familie in der Küche sitze und ich weiß, ich muss jetzt gleich irgendwann den Preis sagen. Das entsteht so Stress. Und dann sage ich, du, wie machst du das denn? Ja, also ich sitze da mit der jungen Familie, ich war da 3 Wochen zuvor gewesen und dann wollen die ja neue Fenster haben. Ich sitze dann da also mit denen, habe das ausgedruckt, 7-seitiges Angebot und dann liest er so Seite 1 vor und Seite 2 vor. Ne? Also, und die Familie, die will dann natürlich auch wissen, ja, was kostet das denn und so weiter. Ne? Und dann sagt er, ja, auf den Preis komme ich gleich zu sprechen. Ne? So, und dann ist er so bei der 7. Seite und will am liebsten schon den Preis so zuhalten, ja, dass er das nicht sieht. Ja, und dann so, ja, was kostet das? Ja, das Ganze kostet dann 37.500 Euro. Und dann hatte Emma so ein komisches Gespräch. Oh, so viel. Aber er hat dieses so gemacht, weil er selber ein Problem hat mit seinem eigenen Preis, den Preis ganz am Schluss gesagt. Und damit hat natürlich auch der Kunde unbewusst gedacht, der Preis muss ja ein Problem sein, wenn er so spät den Preis sagt. Also nochmal kurz zurück zu diesem Zeitstrahl. Was er gemacht hat, zuerst so, ja, hey du, heute reden wir mal über die Fenster, nicht? So, und dann folgende Vorteile haben die Fenster, Vielfachverglasung, so und so und so. Und ja, was kostet das denn? Ja, sage ich gleich, folgende Nutzen noch und wir machen auch ganz wenig Schmutz und Staub. Und ganz zum Schluss das Ganze dann 37.500 Euro. Aus meiner Sicht ist es falsch, so den Preis ins Gespräch zu bringen. Wenn ich meine Dienstleistung verkaufe oder auch wenn meine Teilnehmer, egal ob es die Softwarebranche sind oder ob das Veterinärprodukte sind für die Pharmabranche oder, lege ich den Menschen immer ans Herz, wenn du am Anfang irgendwie Einigkeit erzeugst, dass er Interesse hat. Also mal angenommen, mich ruft jemand an und sagt, hey Schumacher, hab dich auf YouTube gesehen, ich brauche ein Vertriebstraining 2 Tage. Wenn ich so eine E-Mail kriege. Das Wichtige auf einer E-Mail, niemals mit einer E-Mail antworten, sondern natürlich anrufen, um die persönliche Beziehung zu erzeugen. Kriege ich jetzt, also jetzt nicht in diesem Vortrag, aber nach dem Vortrag die E-Mail, ich würde sofort anrufen. Früher, als ich noch durchsetzt war mit Sorgen und Ängsten, habe ich so gedacht, du darfst doch nicht sofort anrufen, der denkt ja, ich hätte nichts zu tun. Ich rufe natürlich jetzt mittlerweile sofort an. In der Regel freut er sich sogar und sagt, Mensch, super, dass Sie gleich anrufen. Dann frage ich also so, ich will ja Einigkeit erzeugen. Was willst du denn? Was hast du denn vor? Was sind die Ziele? Worum geht's? Dann lasse ich den Kunden reden. Er erklärt mir, was er braucht. Ich höre zu. Kann ich das? Will ich das? Und wenn ich sage, ja, es passt, ich kann, ich will, so 7, 8 Minuten später, manchmal auch schon 3, dann sage ich, wissen Sie, ich war mal in einer anderen Firma gewesen, da ging es auch darum, da war die Investition am Tag x Euro und da haben wir folgende Inhalte gemacht, nämlich A, B und C. Was meinen Sie, wenn wir auch mit Ihnen so diese Inhalte machen, wäre das cool? Jo, das passt. Ja, was halten Sie davon? Wollen wir dann einfach mal im Kalender schauen, damit wir das da blocken können? Wie sieht es denn aus am 6. September? Ja, okay, prima. Also die Idee ist, von sich aus, sobald man weiß, was der Kunde will und braucht, von sich aus einen Preis zu sagen, beziehungsweise eine Preisspanne, wenn man es nicht ganz genau auf einen Euro, also auf einen Hunderter oder auf einen Tausender, je nachdem, welcher Branche ihr seid, von sich aus ganz normal frei heraus den Preis sagen. Und normal weiterreden. Also fragen, Kunde, was willst du? Also machen wir nochmal hier, weil ja einige Fotografen hier auch in der Runde sind. Ja, du, was hast du denn vor? Ja, ich heirate da am 4. Oktober. Oh, okay, super. Und wie viele kommen? Ja, wir haben 250 Gäste. Okay, und was hast du jetzt genau vor? Ja, ich suche einen Fotografen. Okay, an was hast du denn da gedacht? Ja, das und das und das. Mensch, wie wär's denn? Und jetzt kann man auch noch mal so ein bisschen mitdenken. Du, wie wär's noch mal, wenn ich auch noch mal speziell was mache, tue für die Gäste oder für die Postkarte als Dank oder, also durchaus Ideen noch reinbringen. Ja, Mensch, wäre schon schön. Ja, weißt du, das mache ich öfters. Das ist meist so ein Rundum-Sorglos-Paket bei mir für 2,9. Das wäre dann so, ich wäre dann und dann da. Würde Fotos machen vor der Kirche, so und so und so und so, wollen wir es so machen. Durchaus mutig. Ich habe jetzt einfach mal einen Preis gesagt. Ich habe noch nie geheiratet, obwohl ich 45 bin. Aber einfach mal einen Preis nennen und einfach nur mal weiterreden. Jetzt kann es natürlich sein, dass der Kunde das gar nicht gehört hat, weil er gar nicht damit rechnet. Der ist ja in der Regel, ich habe das schon von 100 Gesprächen, fragen mich 3 Kunden, obwohl ich den Preis genannt habe, Herr Schumacher, was nehmen Sie denn? Die kriegen das manchmal, vielleicht habe ich da auch selber zu schnell gesprochen oder das zu beiläufig gesagt, die haben das dann gar nicht so wirklich wahrgenommen oder sind sich jetzt gar nicht so ganz sicher, ob das denn jetzt alles so stimmt, was ich gesagt habe. Und dann sage ich das nochmal. Ja, x Euro am Tag und würden wir so und so machen, was meinen Sie? Wollen wir das dann so umsetzen? Also die Idee ist, nicht den Preis alleine dann stehen zu lassen, wenn er nochmal fragt, ja, was kostet das denn? Also wenn ich dich jetzt so frage, ja, was kostet das denn, wenn du so ein Shooting machst, dann bitte nicht zu mir sagen, ja, Oliver, ein Tausender, als Beispiel. Sondern sagen, ja, investierst du ein Tausender und wir würden das und so machen. Was meinst du, wollen wir das dann so festhalten? Also die Idee ist, nicht nur einfach dann den Preis nackig nur noch zu sagen, sondern den noch minimal zu verpacken. Ja, also das Rundum-Sorglos-Paket bekommst du für 1,2, da ist das und das drin. Was meinst du? Wollen wir das dann so festhalten? Und nicht einfach zu sagen, 1,2. Obwohl, es ist auch schon mal gut, wenn ihr sagt 1,2 statt 1.200 Euro. Weil 1,2 klingt günstiger wie 1.200 Euro. Ja, es ist so. Ne? Also es ist schon verrückt. Aber das Wichtige ist, dass ihr selber einen Preisstolz entwickelt und im eigenen Preis kein Problem seht. Also es gibt manchmal auch Kunden, die sagen, Mensch, Herr Schumacher, das ist ja viel Geld. Ich sage, ja, das stimmt, das ist eine gute Sache und lassen Sie uns das doch so machen. Ja, okay. Also manchmal reicht wirklich so ein kleiner Anschubser. Die wollen gar nicht unbedingt von uns eine Rechtfertigung haben. Es macht aber auch durchaus Sinn zu überlegen, wenn ihr Mitbewerber habt, auch ich habe Mitbewerber und auch günstigere Mitbewerber, dass man überlegt, was kann ich denn Wertschätzendes sagen, wenn er sagt, ja, aber ich habe auch Mitbewerberangebote vorliegen, dann nimmt der Trainer 500 Euro weniger am Tag oder sowas. Da muss man dann natürlich schon eine wertschätzende Antwort haben. Für mich selber sind Einwände nichts anderes als versteckte Wünsche. Wenn ein Kunde also zu mir sagt, Mensch du, das ist aber ganz schön viel Geld, dann höre ich nicht, bitte gib mir einen Rabatt, sondern ich verstehe, bitte gib mir die Sicherheit, dass du dein Geld wert bist. Und mit dieser optimistischen Interpretation kann ich damit wesentlich locker umgehen. Mit der Interpretation, bitte gib mir die Sicherheit, dass es nicht zu viel Geld ist, dass es das wert ist, dass es sich rechnet. Als zu sagen, oh scheiße, ich bin jetzt so teuer, ich muss mich jetzt rechtfertigen. Nein, wir brauchen uns für unseren Preis nicht zu rechtfertigen, wir müssen ihn nur erklären. Und da ist es hilfreich, wenn man da so eine Klaviatur hat an möglichen Sätzen, die zu einem persönlich passen. Es gibt so manchmal Teilnehmer, die müssen dann, oder ja, die müssen zum Seminar, weil die Führungskraft sagt, du, da kommst du zum Verkaufstrainer. Und auch die haben ja so Vorurteile. Oh, da kommt dann so ein gegelter Affe, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat und der will uns da jetzt verbiegen. Ich lass mich doch nicht verbiegen. Ja, und die sitzen dann da und haben da mit mir Seminar und freuen sich dann, dass ich denen schon in Minute 6 erkläre, dass ich niemanden hier verbiegen möchte, sondern dass ihr bitte so sprecht, wie ihr auch normal im wirklichen Leben sprecht. Weil das ist eigentlich das größte Problem. Sobald ein Mensch verkaufen möchte, hat er häufig die Eigenschaft, so komisch zu reden, als käme er wirklich gerade frisch vom Seminar. Dann kommen so Formulierungen wie, wann wollen Sie denn von dem Angebot profitieren? Also normaler Mensch, nehmen wir mal an, im privaten Leben, wir würden uns kennen, Dina, ja, also im privaten Leben, wir sind wo nebeneinander sozusagen. Ich bin ja ein großer Marvel-Fan, also so Avengers, ne, Thor und Hulk und Captain America, da ist bei mir immer noch die Welt in Ordnung. Und ich würde dich anrufen, weil ich weiß, du bist auch so ein Marvel-Fan. Dann würde ich dich doch nicht anrufen und sagen, Dina, möchtest du mit mir am Donnerstag um 20 Uhr Avengers gucken oder lieber am Samstag oder um 23 Uhr? Aber so in so einem Verkaufstraining lernt man, stelle die Alternativfrage. Die kann ja möglicherweise ganz gut sein. Aber rein theoretisch scheint man ja manchmal so bei dieser Frage gedacht zu haben, ja, wenn ich so zwei Alternativen anbiete, dann ist der Kunde ja blöd, weil er weiß ja nicht, dass es noch eine dritte Alternative gibt. Aber in der heutigen Zeit hat sich der Kunde deutlich entwickelt. Und da weißt du durchaus, es gibt immer noch eine dritte oder vierte Alternative. Also wenn ich dich anrufen würde und sage, dann würde ich dich nicht so fragen, sondern sagen, Dina, Avengers kommt, wann wollen wir gucken? Und ich empfehle auch wirklich mit ganz einfachen Fragen, ja, wann meinen Sie denn, wollen wir dann das so machen? Was halten Sie davon, wenn wir das jetzt so umsetzen? Prima, wollen wir das dann so tun? Ist das für Sie in Ordnung, wenn ich da einfach mal den Termin so festhalte? Ganz locker, normal fragen. Menschen haben da sehr feine Sensoren, wenn wir zu komisch plötzlich sprechen, zu geschult, zu geschliffen. Und ich glaube, Menschen kaufen von Menschen. Das Komische ist, aber in der Rolle des Anbieters sehen wir einen Kunden und keinen Menschen mehr. Und das ist eigentlich ein Problem. Der Kunde ist tatsächlich auch ein Mensch. Und das vergessen wir so oft. Und ich als Verkäufer, Verkaufstrainer auch. Und darum gehört es aus meiner Sicht dazu, auch für sein Eigenmarketing, auch für seine eigene Positionierung greifbar zu sein. Und vielleicht auch offen über mögliche Risiken zu sprechen. Auch vielleicht über Fehlerchen, die man gemacht hat. Vielleicht auch mal den Kunden bewusst warnen vor möglichen Dingen. Also ich sage zum Beispiel zu meinen Kunden, wenn wir ein Seminar machen, würde ich cool finden, aber bitte nicht an einem Freitag. Dann gibt es manche Leute, die sagen, wieso denn nicht an einem Freitag? Haben Sie da ein langes Wochenende? Und ich sage, nee. Wissen Sie, wenn wir am Freitag ein Seminar machen, bei allem Respekt, aber ich glaube, nicht nur Ihre Mitarbeiter sind ab 12 Uhr gedanklich dann auf der Autobahn und wollen nach Hause. Und dann kommt das lange Wochenende und am Montag ist alles wieder vergessen. Und dann sagen ganz viele, Mensch Schumacher, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Aber was habe ich erreicht durch diese Information beim Kunden, dass er spürt, hey, dem Schumacher ist mein Erfolg wichtig. Warum also nicht mit Wissen in Vorleistung gehen? Wenn ihr auf meiner Webseite oliverschumacher.de geht, werdet ihr viele Filme sehen, ihr werdet viele Blogartikel sehen. Wenn ihr alles durchlesen würdet und auch meine Bücher oder so, ihr hättet mindestens 50% meines Wissens. Und es gibt meine Trainerkollegen, die sagen zu mir, Oliver, du bist bekloppt, dein ganzes Wissen so zu verschenken. Ich sage, du, das kann ich machen, lesen eh die wenigsten, aber ich biete es wenigstens an. Und der, der Interesse hat, ja ganz wichtig, der Interesse hat, der Chef, der das liest, die Personalleitung, die das liest, die denkt, wow, das, was er da schreibt, das soll er bitte meinen Mitarbeitern sagen, der kriegt es ja hin. Was aber viele machen, den Fehler mit ihrer Webseite, die sagen, hier bin ich, bitte buche mich. Aber gehen nicht mit Wissen in Vorleistung. Wie soll er denn dann Vertrauen kriegen, euch auch noch ein sehr hohes Honorar zu geben? Ein Freund von mir, der ist Zahnarzt. Wenn ich auf seine Webseite gehe, dann sehe ich einen leeren Behandlungsstuhl. Ich will aber wissen, wie sieht die Sprechstundenhilfe aus? Ich will wissen, wer fasst mich an? Das ist ein normales Bedürfnis. Und ich finde das zu langweilig, wenn man auf der Webseite einfach nur sagt, das kann ich, hier sind meine Kontaktdaten. Wobei bei manchen Webseiten man noch sehr lange nach den Kontaktdaten suchen muss. Man muss sich sogar ins Impressum gehen. Also macht es den Leuten wirklich einfach. Und passt auf, falls ihr diese Masken habt, wo man so ausfüllen kann, aus irgendwelchen Gründen klappt das mit diesen Masken nicht immer so, diese Übertragung. Dass also Leute euch dann möglicherweise eine Anfrage schicken, die ihr dann da nicht bekommt. Als ich das erlebt hatte, hatte ich die dann ganz schnell runtergenommen, sodass da meine E-Mail-Adresse steht und ich kriege die dann direkt über die E-Mail und nicht über diese Maske. Ist so ein programmierkomisches Thema. Sprecht da gerne mal mit anderen Programmierern, die können euch das leider bestätigen, dass diese Eingabemasken nicht immer einwandfrei funktionieren. Und es wäre ja nichts Schlimmeres, wenn wir eine Anfrage kriegen und nicht darauf reagieren. Weil ich habe sogar schon Aufträge gekriegt, nur weil ich auf eine Anfrage reagiert habe und zwei Kollegen nicht. Also, lasst mich das zusammenfassen. Idee ist Positionierung. Positioniert euch, wo euer Herzblut ist. Das ist eigentlich das Wichtigste, wofür ihr steht, wofür ihr stehen könnt, was ihr verantworten könnt, was ihr selber endgeil findet, wo euer Herz aufgeht, wo ihr leuchtende Augen kriegt. Das ist extrem wichtig. Dann kann man dafür auch eher aufstehen und kann dafür eher kämpfen. Natürlich polarisiert man manchmal mit Positionierung, aber ich glaube, ein Kunde möchte schon wissen, wofür steht er oder sie. Und wenn wir zu austauschbar sind, ich mache nochmal ein Beispiel Fotograf, ich gehe auf 5 Webseiten von Fotografen und komme als Kunde, als Laie auch zur Erkenntnis, er hat mir alles dieselbe Soße, dann ist für mich als Kunde plötzlich nur noch der Preis entscheidend, weil ich denke, ist ja eh alles austauschbar. Wenn ich aber schon alleine durch die Gespräche, die ich vielleicht mit euch führe, durch die Anfrage am Telefon schon coole Tipps bekomme oder auf der Webseite schon was lerne, erfahre, denke ich vielleicht dann anders von euch, sodass ihr es leichter mit mir habt. Das andere Wichtige ist, legt euch persönlich Sätze zurecht. Es geht nicht darum, die auswendig zu lernen, ja, aber dass man gewisse Aussagen kommen ja immer oder können immer kommen, wie zum Beispiel, ja, also wissen Sie, Ihr Mitbewerber ist ja günstiger. Wenn da nicht sofort, wie aus der Pistole geschossen, ein Satz kommen kann, kommt aus dir heraus, wo der Kunde denkt, hey, das hast du gerade spontan für dich entwickelt. Das klingt cool, das passt für mich. Dann hast du ein Problem. Ja, aber der Kunde, der will ja letztlich nur die Sicherheit haben, dass es eine gute Sache ist. Und das merke ich leider sehr oft. Es gibt so viele Leute, die haben super Sachen, aber beschäftigen sich zu wenig mit dem Thema Verkaufen. Ich selber, ich mag Fußball nicht. Ich weiß aber, es gibt manchmal so Fußballfans. Mein Vater guckt auch Fußball. Mit Begeisterung vom Fernseher. Mit einer Flasche Bier. Und brüllt, lauf und oh. Nicht? Also so aus der Vogelperspektive oder wie man diese Kameraperspektive auch einnehmen sollte, ist man ja so um einiges schlauer. Aber aktuell, wenn ich es richtig weiß, ist ja dieser Jogi Löw unser Nationaltrainer. Richtig? Richtig. So, wenn jetzt morgen in der Bild-Zeitung steht, Jogi Löw hat entschieden, deutsche Nationalelf muss nicht mehr trainieren. Also speziell mein Vater, aber ich glaube noch ein paar andere Millionen Menschen werden sich aufregen und sagen, was? Die sollen üben. Und wenn dann irgendwie so ein Fußballer aus der deutschen Nationalelf kommt und sagt, wieso soll ich üben? Ich habe doch schon mal ein Tor geschossen. Oder Manuel Neuer, wenn er dann da mitspielen würde, sagt, wieso, ich habe doch schon mal einen Ball gehalten. Wieso soll ich üben? Dann würden sich so manche tierisch aufregen von den Zuschauern und sagen, die sollen üben. Wie oft übt ihr das Verkaufen? Das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass wir dieses Thema der Kommunikation deutlich mehr für uns eigenverantwortlich holen müssen. Weil in der normalen Schulausbildung kriegen wir das nicht mit. In der normalen Schulausbildung lernen wir, Rechtschreibfehler sind blöd, ein bisschen rechnen muss man schon, aber so verhandeln, Streitschlichten, Preise durchsetzen, sowas lernen wir nicht. Und wenn wir uns das nicht selber aneignen, durch Videos, Seminare, Bücher, haben wir dann Defizit. Also deswegen weiterer wichtiger Punkt, üben. Und denkt immer dran, ihr habt eine extrem wichtige Mission. Ihr müsst eure Kunden vor eurem Mitbewerber schützen. Und dabei wünsche ich euch viel Erfolg, einen schönen Abend und bis bald mal wieder.
Und nach diesem letzten Hinweis, üben, teilte Oliver Schumacher fleißig weiter sein Wissen in einer anschließenden Fragerunde. Also, es lohnt sich auch live bei den Gabalabenden dabei zu sein. Der nächste Abend findet am 24. September statt. Und wenn Sie wissen möchten, wie Sie die richtigen Journalisten finden, deren Interesse wecken und die Ihre Themen wirklich in die Medien bringen, dann notieren Sie sich schon mal diesen Termin. Dina Weiler und ich freuen uns, wenn Sie dann dabei sind. Mehr dazu erfahren Sie auf gabal-berlin.podigy.io. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Vielen Dank fürs Zuhören und eine gute Zeit.
Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www.audiobeiträge.de.